Lady Catherine Sinclair, von allen nur Cat genannt, war heiß. Das schwere Reitkostüm aus blauem Kammgarn, das sie in der Hoffnung angezogen hatte, einen guten Eindruck zu machen, zierten dunkle, feuchte Ringe unter den Achseln. Das Haar hing ihr in einem staubigen Knoten, der sich in einem immer schneller voranschreitenden Auflösungsprozess befand, in den verschwitzten Nacken. Schweiß lief ihr über den Rücken. Außerdem hatte sie sich verirrt. Nachdem sie 2 Tage lang ihrer Großtante Hekuba hatte zuhören müssen, die ihr zensiert aus Defoe vorlas, war Cat aus der schäbigen Mietkutsche geflohen. Im letzten Postgasthof hatte sie sich einen Damensattel besorgt und war auf dem Pferd eines der bewaffneten Reiter aufgesessen. Und das alles nur, um ohne die geringste Ahnung, wo sie sich befand, über das Hochmoor bei Dover zu irren. Jetzt tänzelte ihr an London gewöhntes Tier gerade nervös vor einer weiteren Herde blökender Schafe zurück, die durch eine Lücke in der Hecke drangen. Hier auf dieser windgepeitschten Ebene schien niemand zu wohnen, das hieß niemand bis auf den einsamen Schäfer, den sie halb in einem Gebüsch stecken sah. Mit einem erleichterten Seufzen trieb Cat ihre Stute zu ihm. Sie hatte etwa ein Drittel der Strecke zurückgelegt, als sie merkte, dass er halbnackt war. Rasch zügelte sie ihr Pferd. Cat hatte schon zuvor Männer ohne Hemd gesehen, schließlich war sie die Älteste und hatte 3 Brüder und 2 Schwestern. Aber die schlanken Oberkörper ihrer Brüder hatten sie in keiner Weise auf diesen Mann vorbereitet. Sein Brustkorb wirkte überhaupt nicht wie die jugendlichen Gegenstücke der Sinclair-Jungen. Er war schlicht riesig. Groß und breit, von seinen unglaublich ausladenden Schultern bis zu den kräftigen Muskeln seiner Oberschenkel, die den Stoff seiner Arbeitshosen zu sprengen drohten. Sie rief ihn an, aber er blickte nicht einmal in ihre Richtung. Auf seinem Rücken, schweißglänzend und voller Schmutz, wölbten sich die Muskeln, während er sich bemühte, ein großes, verängstigtes Mutterschaf aus dem Dornengebüsch zu zerren, in dem das Tier sich verfangen hatte. Cat rief noch einmal und wartete. »Hey, du!« »Du da!« versuchte sie es dieses Mal lauter, da sie sich sicher war, wenn er sie gehört hätte, hätte er geantwortet. Entschlossen verweigerte er weiter jegliche Reaktion. Cat begriff mit einem Mal, dass der Kerl sie absichtlich ignorierte. »Du da! Mann!« »Straßenköter Mistkerl, Kröte«, fügte sie im Geiste hinzu, während sie ihre Stute ein paar Schritte weiter zu ihm trieb. »Ich spreche mit dir, Bursche!« Jetzt war sie recht nah, nah genug, um zu erkennen, dass sein Haar schockierend lang und schwarz war. Mit Staub oder Dreck, durchzogen, lockte es sich feucht an seinem breiten Nacken. Dennoch ignorierte er sie weiter, schlang seine Arme um das Schaf und zog, während das Tier sich mit aller Kraft dagegen stemmte. Entschlossen, sich nicht weiter diese Nichtbeachtung gefallen zu lassen, streckte Cat einen in einem eleganten Stiefel steckenden Fuß aus und stieß ihn leicht an. Im selben Moment verlor das Schaf seinen Halt in dem Dickicht und mit einem Grunzlaut bekam der Hühner das Tier frei. Durch den Schwung stolperte er rückwärts gegen Cats Pferd. Das erwies sich als zu viel für die arme Stute. Sie scheute und stieg, sodass Cat nach vorne kippte. Zwar riss sie die Zügel zurück, versuchte den Kopf des Tieres nach unten zu drücken, aber es schlug nach hinten aus, sodass Cat halb aus dem Sattel geschleudert wurde. Ihr Haar löste sich aus dem Knoten und fiel ihr in die Augen, während sie gleichzeitig mit beiden Händen in der Mähne Halt zu finden suchte, damit sie nicht ganz vom Pferd fiel. So plötzlich, wie sie angefangen hatte, stand die Stute wieder still. Vorsichtig rutschte Cat auf dem Sattel in die richtige Position und schob sich mit zitternden Händen den Hut zurecht. Der Mann hielt die Zügel dicht unter dem Maul des Tieres. Sein Gesicht war so kühn wie seine Gestalt. Ein kantiges Kinn mit Kerbe und dunklem Bartwuchs nach mehreren Tagen ohne Rasur, breite Lippen, die eine strenge Linie bildeten, und schwarze Augen, die gefährlich unter dichten, noch schwärzeren Wimpern funkelten. »Was zur Hölle wollen Sie?« Die Stute scheute, aber eine einzige Drehung seiner gewaltigen Faust beruhigte sie. Bei seinem unbotmäßigen Ton versteifte sich Cat und hob das Kinn. »Sie werden mir mitteilen, wo sich das Montrose-Anwesen befindet.« »Das was?« »Mr. Thomas Montroses Anwesen.« Anwesen, wiederholte der Hühner, so langsam und so verblüfft, dass Cat sich zu fragen begann, ob er wohl geistig zurückgeblieben war.
Ja,
Thomas Montrose. Er lebt hier irgendwo in der Nähe, in einem großen Haus, einem hübschen Haus. Wissen Sie, wo das große, hübsche Haus ist?
Warum?
Warum? Geistig zurückgeblieben oder nicht, Cat hatte genug. Ihr Geduldsfaden, selbst in guten Zeiten nur begrenzt belastbar und von der Reise überbeansprucht, drohte zu reißen.
Weil ich, sie großer, ungewaschener Hephaistos, sie grässlicher Minotaurus, dorthin will.
Seine dunklen Zigeuneraugen wurden unter den dichten, kohlschwarzen Wimpern schmal.
Warum?
Verfluchte Hölle, weil ich bin seine, Nichte. Verstehen Sie jetzt?
Ein verächtlicher Ausdruck. Er setzte sein Stirnrunzeln und er zog den Kopf der Stute herum, sodass Cats Fuß zwischen seiner massigen Brust und dem Sattel eingeklemmt war. Selbst durch das Stiefelleder hindurch konnte sie seine Hitze spüren. Sie versuchte, ihr Bein aus dem beunruhigenden Kontakt zu befreien, aber er grinste sie nur an und streckte seine andere Hand aus, um die Lasche hinten am Sattel zu fassen. Jetzt konnte sie ihren Schenkel gar nicht mehr bewegen. Sie weigerte sich, mit ihrem Unbehagen zu seiner Belustigung beizutragen und starrte ihm trotzig in das dunkle Gesicht.
»Thomas Montrose hat gar keine Nichten, sie lästige kleine Göre«, sagte er mit tiefer, samtiger Stimme. »Ich sollte das wissen, denn schließlich bin ich Thomas Montrose. Und wer zum Teufel sind Sie?«
Thomas Montrose ließ die Zügel der Stute los und trat einen Schritt zurück. Die junge Frau mit dem rotbraunen Haar und den auffälligen graugrünen Augen blickte ihn mit so etwas wie Entsetzen an. Sie schien gar nicht zu merken, dass ihr Bein nicht länger eingeklemmt war. Es war eine Taktik, die viel dazu beigetragen hatte, die anmaßende Art und Weise im Keim zu ersticken, in der sie anfangs zu ihm gesprochen hatte, fast als hätte er das verfluchte Schaf loslassen und vor ihr auf die Knie fallen sollen, sich an der nicht vorhandenen Stirnlocke zupfen, während er unterwürfig ihre Befehle erwartete. Sie betrachtete ihn mit entschiedener Geringschätzung, und Thomas wurde unangenehm bewusst, dass er nicht nur praktisch unbekleidet war, sondern auch schmutzig. Seine Verlegenheit ärgerte ihn, und er atmete scharf ein, zügelte sein Temperament. Dass er das überhaupt tun musste, reizte ihn weiter. Er hatte den größten Teil des vergangenen Jahres damit verbracht, erfolgreich die schwierigsten politischen Gegner aus Russland, Österreich und Preußen gegeneinander auszuspielen. Und er hatte das mit dem für ihn typischen Aplomb getan. Und jetzt war es diesem hochnäsigen, zerzausten Frauenzimmer mit ein paar ätzenden Bemerkungen und dem Heben einer gewölbten, dunklen Braue gelungen, seine vielgeschätzte Fassung zu gefährden. Das war nicht hinnehmbar. Und wer zur Hölle war sie überhaupt? Als sie das erste Mal so albern gefordert hatte, zu erfahren, wo er lebte, hatte er gedacht, sie versuche sich als seine uneheliche Tochter von einer seiner ehemaligen Mätressen auszugeben. Es hatte ihm mit grimmiger Belustigung erfüllt, dass sie zu glauben schien, das könne funktionieren. Sie war mindestens 21, was bedeutete, dass er im zarten Alter von, was, 12 Jahren hätte begonnen haben müssen, dem schönen Geschlecht nachzustellen? Aber es war etwas völlig anderes zu behaupten, sie sei die Tochter seines Halbbruders. Philipp teilte keine von Thomas' Neigungen zu fleischlichen Genüssen, jetzt nicht und auch früher nie. Es ärgerte ihn, dass sie seinen Halbbruder mit ihm in einen Topf warf. Sie musterte ihn mit unverhohlenem Abscheu. Er wartete darauf, dass sie etwas sagte, rechnete damit, dass sie gleich verlangen würde, dass er seine Geburtsurkunde zückte, um seine Behauptung zu beweisen, worauf sich seine Lippen kräuselten. Sie kam offenbar zu einem Entschluss, der sie allerdings nicht glücklich zu machen schien, obwohl es ihr gelang, eine Art Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern. Sie neigte den Kopf so höflich, als würden sie einander bei irgendeinem gesellschaftlichen Anlass in einem eleganten Londoner Salon vorgestellt, statt im Moor von Devon, er halb nackt und sie mit ihrer schimmernden Haarmähne offen auf den Schultern.
»Thomas Montrose, Sir, ich bin Lady Catherine Sinclair.«
»Ja?«
Er drohte seiner mühsam gewahrten Beherrschung verlustig zu gehen. Sollte er